Liebe Freunde, liebe Geschwister in unserem Herrn Jesus Christus, lieber Uli, dir ein herzliches Dankeschön für das offene Berichten aus deinem aktuellen Leben. Das zeigt, du hast Mut, du bist jemand, der damit nicht hinter dem Berg hält. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht geht es euch auch ähnlich oder ist es euch ähnlich gegangen. Vielleicht seid ihr auch in solchen Situationen schon gewesen oder steckt mittendrin. Vielleicht seid ihr ein ängstlicher Typ. Die Frage ist doch, wie begegnet man in einer solchen Situation der aufkommenden Angst? In einer wirklichen Situation mit wirklicher Angst. Der heutige Bibeltext, der Psalm 27, kann uns darauf eine Antwort geben. Er stammt ja von David und er hat auch viel erlebt. Wenn du also in einer Krise bist oder solltest einmal in eine Krise kommen, dann kann ich dir nur empfehlen, diese Bibelmedizin, diese heilbringende Medizin aus dem Psalm 27 in Anspruch zu nehmen. Bevor wir uns den Text anschauen, den ich verteilt habe, möchte ich etwas über Psalmen sagen. Die meisten der 150 stammen ja von David. Aber es gibt auch noch ältere Psalmen. Der erste Psalm, das erste Loblied oder Gebet wurde von einem Frauenchor gesungen. Miriam war die Dirigentin, die Schwester von Mose. Und das passierte, nachdem Gott sie auf wunderbare Weise durch das Rote Meer ohne Schaden hindurchgeführt und die Ägypter vernichtet hatte. Dieses Lied handelt davon, was sie erlebt hatten, von dem Handeln Gottes. Gott handelt und Menschen singen Lieder oder beten. In den Psalmen reden Menschen zu Gott, so wie der David hier es formuliert hat. Aber gleichzeitig redet Gott in den Psalmen auch zu uns Menschen, nicht nur damals, auch heute. Gott redet nicht nur einfach so, sondern er hat ein Gegenüber, einen Ansprechpartner, den Mensch, zu dem er redet. Und umgekehrt, das Reden, das Handeln Gottes ist ebenfalls ein Dialog mit dem Mensch, seinem Geschöpf. Und so ist es ein Gegenüber, was sich hier anspricht. So wie Miriam gedichtet hat, gelobt, gesungen hat nach dem Erleben mit Gott, so hat es auch jeder der Psalmdichter und so können es auch wir. Gebete im Alten Testament kommen so zum Ausdruck. Sie sind aber etwas anders, als wir es vielleicht als langjährige Christen gewohnt sind. Wir wachsen ja auf in einer christlichen Familie mit dem Hinweis des Gebets. Es wird zu Hause gebetet, es wird in der Gemeinde gebetet, bei jedem Gottesdienst. Man soll stille Zeit halten und so weiter. Und sehr schnell entsteht daraus ein Leistungsdenken nach dem Motto, mehr beten, besserer Christ. Aber das ist eigentlich die Haltung, die in vielen anderen Religionen vorherrscht, wo die Menschen sich kasteien und zwingen zu inbrünstigen Gebeten, um ihren Gott gut zu stimmen. Aber das ist nicht das, was das Alte Testament und auch das Neue uns zum Thema Gebet sagen. Das Gebet ist ein ganz natürlicher Ausdruck der Verbundenheit mit Gott in unserem täglichen Erleben, in dem, was in unserem Leben passiert. Ein spontaner Dank zum Beispiel für die Bewahrung im Verkehr, für die gute Arbeitsstelle, für das Vorankommen in der Schule, für das Gelingen des Studiums oder auch für die guten Beziehungen zu anderen Menschen. Es könnte zum Beispiel klingen, Herr, ich danke dir für das Gute, was du mir tust. Aber genauso auch ein Stoßgebet in der Situation der Hilflosigkeit, in der Angst, in der Unsicherheit, in dem Frust unter der Last der Arbeit oder dem Leid um mich herum oder der eigenen Krankheit, an der ich leide, oder dem verlorenen Auftrag im Geschäft, dem fehlenden Geld und was auch sein mag. Und dieser Hilfeschrei, der könnte etwa lauten, Herr, sieh doch meine Situation, hilf mir. So hat David Psalmen gedichtet, mit viel Emotionen, mit Stimmungen, Gefühlsausdrücken. Das war vor 3000 Jahren, aber wir Menschen haben uns eigentlich nicht verändert. Und diese Psalmen sprechen uns auch heute noch an, auch uns hier heute Morgen. Ich möchte nun den Psalm vorlesen und ich möchte euch bitten, das Blatt mal beiseite zu legen. Ihr könnt es nachher als Notizzettel verwenden und euch da was aufschreiben und natürlich mit nach Hause nehmen. Ich lese den Psalm vor nach der neuen evangelistischen Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden. Jahwe ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Jahwe ist die Schutzburg meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Dringen Böse auf mich ein, um mich zu verschlingen? Bedrängen mich meine Feinde? Sind sie es, die stolpern und fallen? Selbst wenn ein Heer mich belagert, habe ich keine Angst. Auch wenn es zum Kampf gegen mich kommt, ich vertraue auf ihn. Eins nur habe ich Jahwe erbeten. Das ist alles, was ich will. Mein Leben lang im Haus Jahwes zu wohnen, um die Freundlichkeit Jahwes zu schauen, nachzudenken in seinem Tempel. Wenn schlimme Tage kommen, verbirgt er mich in seinem Haus. Unter seinem Dach gibt er mir Schutz. Er stellt mich hoch auf einen Felsen. Nun kann ich den Kopf heben über all meine Feinde. Mit Jubel bringe ich Opfer in Jahwes Zelt. Mit Singen und Spielen preise ich ihn. Höre mich, Jahwe, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz spricht dir nach, sucht meine Nähe. Ich suche deine Nähe, Jahwe. Wende dein Gesicht nicht ab von mir, weise deinen Diener nicht zornig zurück. Du hast mir immer geholfen, Gott meines Heils. Gib mich nicht auf, verlass mich nicht. Auch wenn mich Vater und Mutter verlassen, Jahwe nimmt mich bei sich auf. Lehre mich, Jahwe, deinen Weg, leite mich auf gerader Bahn. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen verklagen mich und speien Gift und Galle. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, die Güte Jahwes zu schauen im Land der Lebendigen. Vertrau auf Jahwe, sei stark und fasse Mut, vertrau auf Jahwe. Dieser Psalm hat zwei Abschnitte, die Verse 1 bis 6, die davon handeln, dass jemand durch äußere Feinde in Bedrängnis gerät. Die Verse 7 bis 14 von einem, der möglicherweise vor Gericht steht und von Verleumdern angeklagt wird. Und diese beiden Abschnitte unterscheiden sich auch sehr deutlich, nicht nur dem Inhalt nach, sondern auch im Rhythmus, in der Melodie. Man könnte sagen, das eine ist mehr in Dur, das andere ist mehr in Moll. Auf dem Blatt, was ich euch gegeben habe, seht ihr, dass die ersten 6 Verse jeweils 4 Zeilen enthalten. Und in dem zweiten Abschnitt ist ein Wechsel von 2 zu 4, zu 2 und dann zu 3 Zeilen. Gehen wir einmal die Verse durch. Im ersten Vers Jahwe, der Eigenname Gottes. Jahwe steht am Anfang dieses Psalms und erstaunlicherweise auch am Schluss des Psalms. Es geht in dem Psalm um Gottes Handeln. Er ist Licht und Heil. Das Licht ist eine starke Ausdrucksform Gottes. Die Finsternis ist der Ausdruck des Bösen oder des Teufels. Gott ist Licht. Und sein Sohn Jesus Christus hat in Johannes 8, Vers 12 das einmal sehr deutlich formuliert: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Willst du leben? Dann folge Jesus nach. Aber Gott sagt nicht, ist nicht nur einfach Licht, sondern Gott ist mein Licht und mein Heil. Der Dichter stellt hier fest, dass er sein Leben erhält und ihn geheilt hat. Und deshalb die rhetorische Frage, vor wem sollte ich mich denn fürchten? Und die Antwort ist natürlich klar, vor nichts und niemandem. Und dann wiederholt er die Feststellung mit anderen Ausdrücken, die Schutzburg meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Das ist mein Gott. Vers 2. Jetzt wird die aktuelle bedrängende Lage ganz deutlich beschrieben. Das sind Böse, das sind Feinde, Leute, die mir ans Leder wollen. Der Psalmist verwendet drastische Ausdrücke. Wir lesen hier verschlingen. Luther und die Elberfelder übersetzen fressen. Beschreibung der Situation ohne Übertreibung, aber auch ohne Beschönigung. Der Beter macht sich nichts vor. Er ist völlig offen und er verschweigt auch nichts vor Gott. Beten wir auch so oder mogeln wir uns selber was in die Tasche oder lügen uns was vor, indem wir die Situation beschönigen oder indem wir sie übertreiben? Dieser Psalmbeter sieht sich so geborgen in Gott, dass er schließt, die Niederlage des Feindes ist schon geschehen. Er glaubt schon, was er noch gar nicht sehen kann. In der nächsten Strophe wird das noch deutlicher, Vers 3. Wenn ein ganzes Heer mich belagert, also eine totale Überlegenheit mich in die Enge treiben, so voller Gelassenheit und so voller Vertrauen, kann man das beten in einer solchen Situation? Das ist doch wohl kaum möglich. Da kreisen einem doch die Gedanken um alles Mögliche herum. Aber hat man dann die Freiheit, so zu Gott zu beten? Hier kommt die brennende Frage in kritischer Krisensituation hoch. Was mache ich mit der Angst? Was mache ich bloß mit der Angst? In Vers 4, das ist der zentrale Vers dieses Psalms, heißt es dann, eins will ich von Gott. Nur eins. Der Beter hat sein Leben auf eins voll konzentriert. Und das eine und alles, was er will, ist sein Leben lang im Hause des Gottes zu sein, also ihm nahe zu sein. Da liegt die Lösung für die Krise für David. David hatte wahrscheinlich damals gerade dieses schreckliche Erlebnis hinter sich, dass sein Sohn Absalom entgegen seiner Anweisungen von dem maßgebenden General ums Leben gebracht worden war. Absalom, sein Sohn, hatte versucht, das Königtum an sich zu reißen, seinen Vater abzusetzen, den Menschen leere Versprechungen gegeben. Ein Konflikt in der eigenen Familie. Und jetzt ist er tot. Der Vater ist voller Sorge und Trauer. Aber sicher hat David dabei auch an sein eigenes Handeln gedacht, denn er hatte vor nicht langer Zeit einen tapferen Soldaten umbringen lassen, weil er dessen schöne Frau heiraten wollte. Und das hat er dann auch getan. Sie bekamen ein Kind und das Kind starb. David hat eine Riesenkrise, damals und auch jetzt. Und er war, so scheint es, von Gott verlassen. Und dann hat er solch einen Psalm gedichtet. Kennen wir auch Krisen, in denen wir Ausweglosigkeit entdecken und nichts anderes? Vielleicht trifft es dich und mich nicht so ganz hart wie David, aber ist dann die Hinwendung zu Gott die einzige Lösung? In Vers 5 heißt es, wenn schlimme Tage kommen, und die sind für David natürlich jetzt da, dann, Herr, verbirgst du mich in deinem Haus, versetzt mich auf einen hohen, unerreichbaren Felsen, wo ich geschützt bin. Merken wir die Verzweiflung, die aus den Strophen spricht, aber auch gleichzeitig die Sicherheit, die David hier zum Ausdruck bringt. Vers 6 kommt die Rettung. David muss wohl das Licht am Ende des Tunnels gesehen haben, seinen Gott, der Licht ist. Denn er reimt, nun kann ich den Kopf heben. Tja, es gibt wieder Luft zum Atmen. Und der Jubel ist groß bei ihm. Er kann Opfer bringen, er singt, er spielt seine Instrumente. Welch eine Wende! Das ist der erste Abschnitt. Ab Vers 7 wechselt die Melodie und auch der Rhythmus, diesmal eine andere Situation. Vers 7 hören wir den Schrei nach Hilfe. Ein Verlassener sucht nach Antwort auf seine 1000 Fragen, die ihm durch den Kopf schießen. Hör mich, Gott! Und dann kommt die innere Stimme in ihm hoch aus seiner Erfahrung, die Nähe Gottes zu rufen. Und er tut es. Tatsächlich. Er sucht die Nähe Gottes. Für uns heute ist die innere Stimme der Heilige Geist, der uns Christen aufrüttelt. Und er ist der Schlüssel auch für viele Fragen und für viele Antworten. In den weiteren Versen 9 bis 14 stellen wir ein Auf und Ab, ein Wechsel von Bitten und Situationsbeschreibungen oder Feststellungen. Vers 9, die erste Bitte: Wende dein Angesicht nicht ab von mir, weise deinen Diener nicht zornig zurück. Und dann die Feststellung: Du hast mir immer geholfen. Und wieder eine neue Bitte: Gib nicht auf, verlass mich nicht. Und eine neue Feststellung: Vater und Mutter haben mich verlassen, aber Gott nimmt mich auf. Vers 11, wieder eine Bitte: Lehre mich, Herr, leite mich. Und die Feststellung: Meine Feinde stellen mir nach. Und eine neue Bitte: Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde. Und die Schlussfolgerung: Falsche Zeugen verklagen mich, sie speien Gift und Galle. Und dann ein Einschub der Selbstreflexion: Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, die Güte Gottes zu schauen. Eine rhetorische Frage mit der unbeschriebenen Schlussfolgerung: Ja, dann wäre ich ohnmächtig, dann wäre ich tot. Und dann in Vers 14 schließlich die letzte Bitte und auch die Aufforderung zu sich selbst: Vertraue auf Jahwe, sei stark und fasse Mut. Und dann nochmal die Versicherung: Vertraue auf Jahwe. Dieses Auf und Ab, diese Unsicherheit und dann die Gewissheit, kennzeichnet das nicht auch unser Christenleben? Mir geht es jedenfalls immer wieder mal so. Manchmal bin ich so überzeugt von der Anwesenheit Gottes in meinem Herzen und der Führung dieses Gottes. Ich könnte sagen, 150% sicher. Und dann kommen Momente, wo ich mich frage: Wo geht's eigentlich lang? Wo ist denn Gott? Und was soll denn kommen? Wo ich ihn dann inständig bitte um Vergewisserung meines Glaubens. Kennst du das auch? Dann drängt sich die Frage auf: Wo ist der Weg aus der Krise, aus der Angst, aus der Unsicherheit? In dem Vers 4 singt David mit voller Konzentration auf das eine: Mein Leben lang im Hause des Herrn zu wohnen, mit Freundlichkeit Jahwe zu schauen, nachzudenken in seinem Tempel. Aber wie geht das heute? Was bedeutet denn eigentlich Tempel, Wohnung Gottes? Als David das dichtete, gab es noch nicht den Tempel. Da gab es das Zelt, wo die Bundeslade stand. Hier geht es nicht um das Gebäude, hier geht es um die Nähe zu Gott. Und ich möchte 4 Tipps geben aus diesem Psalm heraus, wie wir mit Gottes Hilfe Krisen bewältigen können. Der erste Tipp: Suche die Nähe Gottes. In unserer Gemeinde fassen wir das zusammen unter unserem Slogan: Christus zentriert, Jesus, ich und du, wir gemeinsam. Christus zentriert. Ist Jesus mein Ein und Alles, ist die Frage, die wir uns stellen. Erwarte ich oder du von ihm die Weisungen für unser Leben, für jetzt und für morgen und übermorgen? Erwarte ich von ihm den Weg aus der Krise? Tja, wo sollte mir Hilfe herkommen? Aus dem, was wir in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen, am Radio hören? Aus den schlauen Büchern der Philosophen und anderer? David sagt nicht: Ich werde jetzt nur noch die Bibel lesen, sondern er bittet Gott um das eine, nämlich in der heutigen Sprache Christus zentriert zu sein. Das ist sein herzliches, inniges Verlangen an Gott. Was ist mein Verlangen? Was ist dein Verlangen? Ist es die volle Konzentration auf das eine? Es fängt mit der Einstellung an und dann folgen die Taten. Der zweite Tipp: Suche die Anbetung Gottes. Und wie? In der Anbetung schaue ich die Freundlichkeit Gottes, heißt es hier. Ich sehe seine Barmherzigkeit, seine Gnade, die Erlösung von Schuld durch Jesu Kreuzestod. Und am stärksten erlebe ich persönlich diese Freundlichkeit Gottes, diese Liebe Gottes in der sonntäglichen Mahlfeier. Da wird immer wieder deutlich: Jesus ist aus Liebe am Kreuz für mich tatsächlich gestorben. Er hat sein Leben geopfert, damit ich frei werde von Schuld. Eine fantastische Tatsache. Und deswegen kann ich nur immer wieder empfehlen, diese Gemeinschaft der Mahlfeier, und wenn möglich jeden Sonntag, in Anspruch zu nehmen, um dort Vergewisserung seines Glaubens zu bekommen und Wege zu finden aus der Beklemmung heraus. Der dritte Tipp, höre auf Gottes Wort. Wenn David von Nachdenken spricht, dann ist mit dem hebräischen Wort hier viel mehr gemeint. Damit ist gemeint Forschen. Wir sollten Bibelforscher sein. Denn Gott redet durch sein Wort wirklich zu uns, in unsere Situation hinein, für jeden individuell. Bei der Vorbereitung für diese Predigt über den Psalm 27 habe ich das nochmal so ganz neu erlebt. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto toller fand ich das, was in diesem Psalm drinsteht. Es hat mich regelrecht begeistert und gefangen genommen. Und ich möchte etwas von dieser Begeisterung weitergeben. Dieser 27. Psalm ist wirklich eine Ermutigung erster Ordnung. Der vierte Tipp, der letzte. Nutze die gegenseitige Stärkung durch Glaubensgeschwister. Christen hier in Haiger müssen ja nicht viel um sich schauen. Wir haben allein 360 Gemeindeglieder hier. Und da ist sicherlich jemand dabei, der schon ähnliche Situationen erlebt hat, der Erfahrungen mit Gott gesammelt hat, wie Krisen zu bewältigen sind. Und dann kann man diese Leute ansprechen. Das verlangt natürlich eigene Öffnung. So wie Uli uns das eben vorgemacht hat. Er hat aus seinem Erleben, aus seinem Dilemma, in dem er steckt, offen berichtet. Das macht auch verletzlich. Und auf der anderen Seite braucht es auch Vertraulichkeit, dass niemand hausieren geht mit dem, was er erfährt. Hier sind sehr zu empfehlen Hauskreise, Kleingruppen, Gemeinschaft mit anderen Christen, gute Freunde, die auch objektiv einem die Meinung sagen. Ein Zurückziehen wie in das Haus einer Schnecke bringt da gar nichts. Und beschönigen bringt da auch gar nichts. Nein, Gott und einer Vertrauensperson das anzuvertrauen, was uns hier Kummer macht, das hilft aus der Krise. Nochmal die vier Tipps. Christus zentriert, unser Gemeindemotto, Anbetung Gottes, Wort Gottes und die Stärkung der Glaubensgeschwister. Jesus sagt selbst in Johannes 16, Vers 33, in der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Wir lesen schon ganz am Anfang in der Bibel, als Adam diese Frucht genommen hatte, er zu Gott sagt, ich fürchte dich. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in verschiedenen Situationen, zum Beispiel als er ihnen auf dem stürmischen Meer begegnet, fürchtet euch nicht. Oder als er im Garten Gethsemane um das, was vor ihm lag, rang und die Jünger eingeschlafen waren, sagt er, fürchtet euch nicht. Und was kommt nach der Krise? Einfach zur Tagesordnung übergehen, so tun, als wenn nichts gewesen wäre, zurücklehnen und sich freuen, dass es endlich vorbei ist. Was macht denn David? In Vers 6 lesen wir, mit Jubel bringe ich Opfer in Jahwes Zelt, mit Singen und Spielen preise ich ihn. Der Dank nach der Beendigung der Krise gehört dem, der die Krise beendet hat, nämlich Gott allein. Und wie? Mit Jubel, das ist ein sehr emotionaler Ausdruck. Und Überschwänglichkeit in diesem Dank ist nicht fehl am Platz, sondern kann durchaus sein. Und Opfer, was ist Opfer? Etwas geben, was ich gerne geben will, was mir wertvoll ist. Was ist mir persönlich am wertvollsten? Meine Zeit. Alle wollen sie mir meine Zeit klauen. Oder ich betreibe Zeitvertreib. Auch nicht gut. Aber wenn ich Gott meine Zeit zur Verfügung stelle, und das tue ich gerne, dann erfüllt mich das mit großer Freude und es ist ein echter Dank. Danken mit Singen und Musizieren, ich bin ja nun nicht so musikalisch, aber ich singe gerne mit in Gemeinschaft. Allein würde mir das schon schwerfallen. Wo willst du, wenn du die Krise überwunden hast, deinen Lob und deinen Dank hinbringen? Dankbarkeit ist wirklich eine gute Grundlage zur Abwehr der nächsten Krise. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben, heißt das. Mit dem Opfer und dem Jubel bist du dann auch gleich im Hause Gottes und das ist eine Erfüllung auch dieses Psalms. Viele unserer Mitmenschen schieben ja die Schuld der Not auf Gott. Ich denke dann und frage diese Leute auch immer wieder mal, hast du denn Gott gedankt, als es dir gut ging? In der Regel natürlich nicht. In diesem hilfreichen Krisebewältigungspsalm, so möchte ich ihn mal nennen, lesen wir davon, dass die Not nicht auf den wahllosen Zorn Gottes zurückgeht, sondern auf die eigene Sünde. Die Not wird auch nicht einfach weggebetet, so nach dem Motto, mach doch einfach alles wieder gut. Gott bringt auch nicht die Rettung. Nein, Gott ist die Rettung. Gott ist die Rettung. Und der Sänger des 27. Psalms wendet sich in Vers 11 an Gott, indem er um Leitung auf den Wegen Gottes bittet. Gott kennt meine Probleme, er kennt meine quälende Angst, die lähmende Verzweiflung und den nicht enden wollenden Stress. Und Gott sorgt sich darum, dass ich in Jesus diese Hilfe kennenlerne. So kommt die Wende aus der Krise, aus der Not und aus dem Verlassensein. Was bestimmt mein Leben? Sind es die Probleme, die Schwierigkeiten? Sind es die bösen Menschen um mich herum oder was mich sonst bedrängt? Oder ist es der gute Hirte Jesus Christus, der mein Leben bestimmt? Ist es die Gegenwart Gottes, die mein Leben bestimmt? Wenn ich mich ausstrecke, Gott nahe zu sein, dann wird es gut. Dann kann mein Leben auch in schwieriger Situation gelingen. Und wenn ich dieses heiße Begehren des Psalmsingers auch in mir habe, eins nur habe ich von Jahwe erbeten, das alles, was ich will, in der Nähe meines Gottes zu sein. Wenn ich danach strebe, Christus zentriert zu sein, weil das bei David so ist, kann er seinen Psalm schließen mit dem Ausdruck, dem ganz starken Ausdruck, Vertrau auf Jahwe. Am Anfang heißt es, Jahwe ist mein Licht und mein Heil und am Ende Vertrau auf Jahwe. Er hat eine große Gewissheit aus der Krise heraus gewonnen. Und meine Empfehlung an dich, wenn du mal in eine Krise kommen solltest oder in einer Krise steckst, dann mach diesen Krisenbewältigungspsalm 27 zu dem Modell für die Überwindung deiner Krise. Ein Programm gegen die Angst. Beginn einfach mit Gott und nicht mit den Problemen. Such Gottes Angesicht. Ihr habt ja dieses Blatt mit dem Text bekommen. Schreibt euch ein Datum drauf und legt es irgendwo hin, wo ihr es jederzeit greifen könnt. Und wenn dann die Krise kommt, dann holt es heraus und lest es euch betend durch. Wendet euch Gott zu. Gott segne euch dabei. Amen.